Ja, sehr geehrte Frau Professorin Doktorin Carola Kuhlmann, wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit uns über die Geschichte der sozialen Arbeit zu sprechen und vor allen Dingen auch über das Thema oder über Alice Salomon und ihre Bedeutung. Sie sind Professorin an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und haben dort den Bereich soziale Arbeit, Bildung und Diakonie oder sind in diesem Bereich tätig und beschäftigen sich auch sehr mit Erziehungswissenschaften. Und Sie haben ein breites Forschungsfeld, also wir haben uns das angeschaut, was Sie alles machen, und das sind dann von den Theorien der Erziehung und der Bildung bis hin zur Heimerziehung in der NS-Zeit, 50er, 60er Jahre. Darüber hinaus das Thema Erziehung und Gewalt haben Sie beforscht. Und es ist ein großes Spektrum auch zur Frauenbewegung und der sozialen Arbeit. Wir haben Sie aber eingeladen, um mit Ihnen über Alice Salomon zu sprechen. Und Sie haben einige Bücher veröffentlicht zu dem Thema Geschichte sozialer Arbeit. Da ist einmal dieses Grundlagenwerk als Herausgeberin ein Textbuch für die Quellen und für interessante Texte, die in der Geschichte der sozialen Arbeit eine Bedeutung haben. Und dazu auch noch ein Studienbuch veröffentlicht, wo Sie auch nochmal darauf eingehen und die Quellen beleuchten. Das ist so ein auch ein Grundlagenwerk, kann man sagen. Und zu Alice Salomon haben Sie sehr viel gemacht. Und ich nehme als erstes das Buch, das Sie mit Alice Salomon betitelt haben, also Ihr Lebenswerk als Beitrag zur Entwicklung der Theorie und Praxis der sozialen Arbeit. Das ist ein Werk, das Sie geschrieben haben. Als zweites das spannende Buch auch zum Thema Beginn sozialer Berufsausbildung und Alice Salomon. Und ein drittes, über das wir dann auch sprechen werden, ist Alice Salomons Theorie sozialer Arbeit, das Sie benannt haben mit dem Zitat »Nicht Wohltun, sondern Gerechtigkeit«. Also man sieht, dass Sie als Expertin für das Feld, für das Thema Alice Salomon zu Recht genannt werden können. Und wir würden Sie gerne bitten, dass Sie vielleicht uns zu Beginn einmal die Person Alice Salomon vorstellen könnten und vielleicht auch sagen könnten, wie ist sie in der Frauenbewegung im 19. und 20. Jahrhundert einzuordnen? Wie könnte man das beschreiben?
Ja, sehr gerne. Ich würde ganz am Anfang aber noch was zu diesen drei Büchern, die Sie gerade genannt haben, die letzten, sagen, weil die beiden aus dem IBIDEM Verlag sind im Grunde genommen zum großen Teil aus diesem Werk, was ich 2000 veröffentlicht habe. Das war vergriffen und ich wollte nicht einfach eine Neuauflage machen, sondern die beiden Teile nochmal trennen. Also eher das Biografische eingebunden in die Berufsausbildung und dann ihre Theorie, weil es eben auch Menschen gibt, die sich insbesondere jetzt für Theorien interessieren und nicht unbedingt für die Geschichte der sozialen Berufsausbildung, mit der ihre Biografie ja sehr eng verbunden ist. Ja. Vielleicht fange ich mal vorne an, bei der Geburt. 1872 geboren in Berlin, Tochter eines Lederhändlers, und sie hatte mehrere Geschwister. Die Familie lebte schon länger in Berlin, hatte einen Schutzbrief von Friedrich dem Großen, glaube ich, weil sie jüdischer Herkunft ist. Und auch diesem jüdischen Glauben war die Familie in der Familiengeschichte lange verbunden. Aber schon ihr Vater hatte dann einen deutschen Namen. Und man kann sagen, dass sie so zum kulturell so zum assimilierten Judentum gehörten. Der Mutter hat das nicht so gefallen. Sie hat dann noch mal versucht, auch ihre Kinder unterrichten zu lassen durch einen Rabbi. Die waren aber inzwischen, also Alice Salomon und ihre ältere Schwester, in eine christliche Schule gegangen und dort so christlich geprägt worden, dass sie diesen Versuch dann, weil ihnen auch dieser Rabbi zu konservativ war, widerstanden haben. Und dann hat die Mutter es auch aufgegeben. Alice Salomon selbst hat sich dann unter dem Eindruck des Beginns des Ersten Weltkriegs auch taufen lassen. Sie hat sich immer mehr als Christin gefühlt hat das aber erst gemacht, als ihre Mutter verstorben war. Also das vielleicht so zu ihrem jüdisch-christlichen Hintergrund. Das ist ganz interessant, weil dann auch später das nochmal zu Konflikten mit ihrer Familie geführt hat. Dazu aber später mehr. Bleiben wir erstmal so in ihrer Jugendzeit. Das Problem, was viele Frauen damals aus dem Bürgertum, zu dem sie auch gehörte, hatten, war, dass sie ja keine Schule machen konnten nach der, ich sag mal, was man heute so Mittelschule nennt, nach dem Lyzeum. Das heißt, sie hat schon die letzte Abgangsstufe wiederholt, weil sie so gerne in die Schule gegangen ist. Also sie war immer sehr wissbegierig und hat da sehr drunter gelitten, dass sie zwischen ihrem 17. und 21. Lebensjahr eigentlich nur zu Hause sitzen konnte und irgendwas sticken konnte. Das hat sie dann auch gemacht mit der Idee, sie könnte es vielleicht verkaufen und ein bisschen eigenes Geld haben. Ihr Vater ist gestorben, als sie so 15 war. Und das hat die Familie zunächst auch ökonomisch ein bisschen eingeschränkt, weil das Erbe wurde dann von einem Vormund verwaltet, wie das damals so war, und später von ihrer Mutter. Und die war sehr sparsam und Salomon hat dann auch angefangen, eigene Artikel zu schreiben, weil sie mit diesem Geld auch Reisen unternehmen wollte. Sie war eben nicht nur wissbegierig, sondern auch reiselustig. Was ihr dann ein großes Tor zur Welt, kann man sagen, eröffnet hat, war eine Einladung zu den Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit. Die sind 1893 gegründet worden von ungefähr 70 Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Berlin, Rechtsanwälte, Ärztinnen, Professorinnen. Und wenn man sich die genauer anguckt, dann waren das zum Teil Professoren von der Berliner Universität, Theologen, aber vor allen Dingen auch in dem Verein für Sozialpolitik orientierte Professoren wie Gustav Schmoller, Max Sehring oder Adolf Wagner. Das waren für sie dann auch, das waren Professoren der Nationalökonomie. Und da merkt man schon, in diesen Frauengruppen haben die teilweise auch Vorträge schon gehalten in den 90er Jahren. Und das hat sie sehr geprägt. Also ihr Interesse für ihr späteres Studium der Nationalökonomie ist da auch schon in diesen Vorträgen geweckt worden. Die andere Hälfte waren Frauen aus der ersten Welle der deutschen Frauenbewegung, die so 1848 ungefähr zur Zeit der bürgerlichen Revolution auch gestartet ist und die dann sich engagiert haben für Berufstätigkeit von Frauen. Da gab es den einen Flügel der Kindergartenbewegung, da sage ich später ja auch noch ein bisschen was zu diesem Konflikt, ist sie eine Vertreterin der geistigen Mütterlichkeit, was ich nicht denke, und hat dann diese Frauen wie Minna Kauer oder Henriette Goldschmidt oder Lina Morgenstern, das waren so Frauen, die waren damals schon, weiß ich nicht, 40, 50 und sie als junge Frau, hat sie so mütterliche Lehrmeisterinnen gefunden, sag ich mal, in Bezug auf die Frauenfrage. Also dieses sozialpolitische und das feministische Engagement ist eigentlich schon in diesem Verein, in diesen Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfstätigkeit repräsentiert gewesen. Und das hat sie dann in ihren 20s, sag ich mal, sehr beeindruckt. Auch diese Kurse, die teilweise auf einem recht hohen akademischen Niveau waren. Also Max Weber hat dort auch vorgetragen, Theologen, liberale Theologen wie Paul Althaus und andere. Sie ist dann besonders auch beeinflusst worden von Jeanette Schwerin, die auch in diesen Mädchen- und Frauengruppen engagiert war. Und die hat sie in Kontakt gebracht mit der internationalen Frauenbewegung. Es gab einen internationalen Frauenbund, der 1888 gegründet worden ist in den USA. Und der tagte nun erstmals 1899 in London. Und da konnte sie hinreisen, weil die Familie hatte eine Zweigstelle, die der Bruder übernommen hatte in London. Deswegen hat die Familie ihr erlaubt. Das war ja damals alles nicht erlaubt für junge Frauen. Das muss man ja noch mal ganz deutlich machen, in welcher Rechtssituation auch Frauen damals gelebt haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie abhängig sie auch von dem Wohlwollen des weiteren Familienkreises auch waren. Also da durfte sie hinfahren und hat dort, ich sag mal, die Pionierinnen der internationalen Frauenbewegung wie Susan B. Anthony und andere kennengelernt. Und auch, das wird dann später bei dem zweiten Kongress, wo sie dann schon Schriftführerin geworden ist, dieser internationalen Frauenbundes, ist sie dann in Kontakt auch mit Jane Addams gekommen. Das war also 1909 muss das gewesen sein. Und das hat sie auch sehr nachhaltig beeindruckt. Und die beiden sind dann auch länger immer mal wieder aufeinander getroffen. Aber das dazu kann ich auch später noch mal mehr erzählen. Gehen wir mal in ihrem Lebenslauf weiter. Wir müssen ja ankommen noch bei der Sozialen Frauenschule, die sie dann 1908 gegründet hat. Die ist hervorgegangen aus den Jahreskursen. Also diese Vorträge dieser Gruppen haben sich immer mehr verstetigt und sind dann zu Jahreskursen ausgebaut worden. Da hat 1899 der erste stattgefunden. Ähnliche Kurse gab es auch zu dieser Zeit schon in New York oder Amsterdam. Aber man kann sagen, dass das so der Ursprung eigentlich auch einer nicht konfessionellen Ausbildung im Bereich der sozialen Arbeit gewesen ist. Und diese Kurse hat sie dann verknüpft mit der preußischen Mädchenschulreform 1908. Die ist ganz entscheidend für das, was dann die sozialen Frauenschulen gemacht haben. Weil es gab kein Recht auf eine gymnasiale Oberstufe. Ich hatte ja gerade schon gesagt, mit 15, 16 hörte das auf. Dann konnten Frauen sich nicht weiterbilden schulisch. Und da ist das ihnen dann erlaubt worden. Es ist ihnen auch die Vereinstätigkeit erlaubt worden, im politischen Verein, was früher auch verboten war. Also 1908 war so ein ganz entscheidendes Jahr. Und es gab so einen preußischen Entwurf zur Mädchenschulreform, den sie massiv kritisiert hat, weil die Frauen dort auf ihre, ich sag mal, weiblichen Tätigkeiten reduziert worden sind. Und sie hatte schon durch diese Kurse die Idee, dass insbesondere eine Bildung in wirtschaftlichen und politischen Fragen für Frauen notwendig sei und nicht diese Beschränkung auf, ich sag mal, den weiblichen Aufgabenkreis in der Familie wie Kochen, Kinder erziehen und so weiter. Das heißt, sie hat gesagt, wir brauchen eine sozialwissenschaftliche Bildung auch für Mädchen. Und das hat sie dann verknüpft mit dem, was in den Kursen vorher auch schon gelehrt wurde. Aus diesem Gegenentwurf entsteht dann dieses Konzept 1908 für die Soziale Frauenschule, die sie gründet. Und dann auch zunächst so als Oberstufe, teilweise auch für die Kindergärtnerin-Ausbildung in das Pestalozzi-Fröbel-Haus, was es schon gab, integriert. Dann sind im Ersten Weltkrieg die Notlagen von vielen Familien haben sich verstärkt. Und was die sozialen Frauenschulen, wie sie eben damals noch hießen, ausgebildet hatten, da gab es einen sehr hohen Bedarf. Und deshalb kann man sehen, wie sich dann im Ersten Weltkrieg in sehr, sehr vielen Städten ähnliche soziale Frauenschulen gründen, die immer mehr so in eine Richtung gehen der Wohlfahrtspflegeausbildung. Also es gab dann den Nationalen Frauendienst und die Kriegswohlfahrtspflege, wo es zum Beispiel Hinterbliebenenfürsorge und anderes gab. Also das war ja man muss sich ja vorstellen, Kriege sind immer, das erleben wir ja bis heute. Und das hat sie auch 1914 ganz klar dann geschrieben, dass es immer die Notlagen der Menschen extrem verschärft. Einmal, weil es Berufe gibt, die gar nicht mehr gebraucht werden, wie SchauspielerInnen und andere. Aber auch, weil eben die Not durch die Verwitwung und Verwaisung extrem ansteigt. Also es sind ja viele Männer dann gefallen oder waren verkrüppelt aus dem Krieg zurückgekommen. Also das, ich sag mal, die zahlenmäßige Notwendigkeit auch für die Fürsorge ist extrem gestiegen. 1917 ruft sie dann diese neu gegründeten Schulen zusammen zu einer Konferenz der sozialen Frauenschulen, deren Leitung sie dann auch übernimmt und auch bis zu ihrer Vertreibung innehat. Und jetzt muss ich mal einen Moment überlegen. Ja, damit auch natürlich immer einen guten Einblick darüber hat, was in anderen sozialen Frauenschulen so läuft. Sie haben gemeinsam zum Beispiel den ersten Lehrplan verabredet, der interessanterweise auch dem Studium, wie wir es heute auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaft im Sozialwesen kennen, auch recht ähnlich ist. Also dieser Fächerkanon der Sozialpolitik, der Fürsorgewissenschaft oder Fürsorgekunde, der Pädagogik, aber auch der Gesundheit, das findet sich also alles schon bei ihr drin. Ja, vielleicht mache ich mit der Biografie kurz weiter, weil es gibt dann ein paar Links auch nachher noch zu ihrer Theorie. Die Revolution 1919 sieht sie zunächst positiv, weil nun in der neu gegründeten Demokratie Frauen das Wahlrecht haben und eben auch durch den Einfluss der SPD die soziale Gerechtigkeit, für die sie sich ja schon immer eingesetzt hat, sehr viel eher auch zur Grundlage der Politik wurde. Sie hat dann an ihrer Schule nach der staatlichen Anerkennung auch eben die Wohlfahrtspflegeausbildung übernommen. Dann gab es dort auch Arbeiterinnen, auch Männer, erste Männerkurse an dieser Wohlfahrtspflegeschule und hat viele Lehrbücher geschrieben, ungefähr 20 Lehrbücher, sowohl eben über soziale Diagnose, soziale Therapie, Leitfaden der Wohlfahrtspflege, Einführung in die Nationalökonomie. Ungefähr, kann man sagen, in ihrem ganzen Leben so ungefähr 350 Artikel. Und ist dann auch 1925 Mitbegründerin einer Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit geworden. Die ist gegründet worden, weil man gesehen hat, dass es auch eine Qualifikation für Leitungskräfte geben muss in der sozialen Arbeit. Die hatte eine eigene Forschungsabteilung, ist dann aber 1933 durch die Nationalsozialisten auch aufgelöst worden. Die Machtergreifung hat sie, oder man kann sagen, die Übergabe der Macht, muss man ja sagen, weil ja auch viele etablierte Parteien dieser Machtübergabe zugestimmt haben, ist für sie ein Bruch in ihrem bisherigen Leben gewesen, weil sie sehr viele Posten aufgeben musste. 1932 ist ihr noch eine Medaille verliehen worden, eine Staatsmedaille für ihre Verdienste um die soziale Berufsausbildung. Und dann wurde sie nicht nur gezwungen, eben die Leitung ihrer Schule, sondern auch eben der Akademie aufzugeben. Und damit hat sie auch ihre Position in der internationalen Vereinigung der Schulen sozialer Arbeit, das, was heute die International Association of Schools of Social Work ist. Die ist 1928 maßgeblich mit ihrem Beitrag auch gegründet worden in Paris. Und das musste sie damit dann auch aufgeben. Sie hat das so ein bisschen beschrieben. Alle anderen waren so teilweise sogar auch begeistert aus der Frauenbewegung. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass der Nationalsozialismus ja auch so eine Aufbruchsstimmung verbreitet hat, dass man nun eine Hilfe von Volksgenossen zu Volksgenossen geben wollte. Und sie hat sich da gefühlt wie jemand vom anderen Stern, weil sie gedacht hat, jetzt ist hier eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich die, die als jüdisch markiert worden sind. Obwohl sie ja Christin war, wurde sie zur jüdischen Rasse gerechnet und hat sich dann also viel in der Schweiz noch aufgehalten, bis sie dann einen Besuch 1937 von der Gestapo bekommen hat, die ihr nahegelegt haben, weil sie Angst hatten, dass durch ihre internationalen Kontakte sie über die Judenverfolgung in Deutschland zu viel Kritisches auch erzählt, ist sie dann bei Androhung von Inhaftierung gezwungen worden, das Land zu verlassen, also 1937. Sie konnte dann, das war ein Glück, in den USA, wo sie einige Freunde hatte durch ihre Besuche, die sie da gemacht hat, so einen Affidavit bekommen. Also man musste immer nachweisen, dass man dem Staat nicht zur Last fällt, wenn man in die USA migrierte, und brauchte also so eine Zusage, wenn man sich nicht selber am Leben halten kann, dass dann zur Not diese Menschen für einen aufkommen. Das war also ein Glück, dass sie das bekommen hat. Und sie hat dann aber doch nicht an das anschließen können, was so als ihr Lebenswerk gelten kann, weil es war eine Kriegszeit. Alle Deutschen waren nicht besonders gelitten in dieser Zeit, egal ob es Juden waren oder nicht, oder Jüdinnen und Juden waren. Und so ist sie doch recht vereinsamt und auch verarmt, muss man sagen, in New York während einer Hitzewelle 1948 gestorben.
Ja, ein sehr, sehr bewegtes Leben und ein sehr spannendes Leben und gleichzeitig auch an vielen Stellen durch die Geschichte geprägtes Leben, das Sie beschreiben, und eine Biografie, die besonders ist. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass sie in der Zeit trotz allem auch viel immer geschafft hat und viel entwickelt hat. Und das wäre meine zweite Frage. Was ist denn das Besondere an Alice Salomons Beitrag für die soziale Arbeit? Also was ist das, wo Sie sagen würden, ihr Verständnis von Sozialarbeit zeichnet sich durch was eigentlich aus?
Also der zentrale Fixstern dessen, also einmal hat sie diesen Begriff der sozialen Arbeit ja auch geprägt, das muss man auch sagen, weil es hatte ja angefangen mit den Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit. Irgendwann hat sie gemerkt, dass dieses Hilfsarbeit so benutzt wurde, als wären Sozialarbeiterinnen sozusagen die Angestellten von Medizinern, Juristen und so weiter. Und das hat sie empört, das fand sie nicht richtig. Sie wollte eben für die Eigenständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit dieser sozialen Profession kämpfen. Das heißt, der Begriff sozialer Arbeit, der ist von ihr in eine Richtung schon ausgedeutet worden als Oberbegriff von dem, was sie als Handlungsfeld der Wohlfahrtspflege auf der einen Seite sah und als eine ethisch-individuelle Fürsorgebeziehung auf der anderen Seite. Und dazu gehörte für sie ganz elementar auch die Sozialpolitik. Das heißt, Sozialarbeitende sind auch, ich sag mal, Lobbyarbeiterinnen für Änderungen der Gesetzgebung im Sozialwesen. Das war ihr ganz wichtig. Sie hat ja sehr viel auch für soziale Reformen sich eingesetzt. Und das war für sie immer ein integraler Bestandteil auch von sozialer Arbeit. Das heißt, es ist umfassender als einfach nur die Wohlfahrtspflege oder die Fürsorge. Die soziale Arbeit hat ein Ziel, nämlich die soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen, die durch den gesellschaftlichen Kampf, vor allen Dingen im ökonomischen Bereich, in ein Ungleichgewicht gerät. Also sie geht davon aus, dass gerade durch die Industrialisierung Austauschprozesse in ungerechter Weise stattgefunden haben. Und besonders die Schwächeren, und das sind für sie die Kinder und Frauen der nicht besitzenden Klassen, sind dieser Brutalität des Marktes ausgeliefert, weil sie weniger verdienen und weniger verdienen können als die Starken. Also sie spricht immer von den Schwachen und den Starken, die im wirtschaftlichen Kampf dann niedergetreten werden und die eben dann Unterstützung brauchen. Das heißt, es ist nicht ein persönliches Versagen, sondern die Folge ökonomischer Ausgrenzungsprozesse, die Ursache für die Notlagen, die die soziale Arbeit bekämpfen muss. Sie hat also, wenn man das jetzt von heute sehen würde, was so ein Bestandteil auch kritischer Sozialarbeit ist, nämlich genau diese gesellschaftliche Verursachung auch zu analysieren, da ist sie eine Pionierin eigentlich gewesen in diesem Konzept. Aber es ist nicht nur durch die Klasse bedingt, also durch die, heute würden wir vielleicht sagen, das Milieu, sondern auch durch Geschlecht. Weil die Abhängigkeiten entstehen nicht nur durch den Besitz des Privateigentums an Fabriken beispielsweise, sondern auch in den Familien durch die patriarchalen Familienstrukturen. Das heißt, Frauen sind noch mal doppelt abhängig. Und auch die Aufhebung des Privateigentums würde nicht automatisch, da hat sie sich mit August Bebel auch darüber gestritten, ihrer Meinung nach das nicht automatisch aufheben. So kann man sagen, sie hat so einen intersektionalen Ansatz, würden wir uns vielleicht heute nehmen, von der Verschränkung von Benachteiligungen, von Lebenslagen, die dann Ursache sind für soziale Notlagen. Das heißt, ihr besonderes Konzept war eine sozialwissenschaftliche Fundierung der sozialen Arbeit. Und da war sie ihrer Zeit weit voraus, würde ich sagen, weil die anderen Konzepte, die Zeitgenossen damals entwickelt haben, ich habe mich vor allen Dingen in meinem Buch dann auch mit Hermann Nohl und Christian Klumka auseinandergesetzt, weil die ja zeitgleich auch versucht haben, also an den Universitäten so etwas zu etablieren, die aber sehr, sehr stark, also Nohl sehr stark geisteswissenschaftlich orientiert war und eher so ein Konzept hatte von Verelendung der Massen als geistige Verelendung und durch die Kultur sozusagen der Untergang des Abendlandes, kann man auch sagen, der so bei ihm so ein bisschen im Hintergrund war. Und der Klumka eher so gesagt hat, das sind die Schwachen, die in der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mitkommen, weil sie noch in bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und so weiter. Aber diese beide haben nicht diese Idee der Ungerechtigkeit drin, die da drin steckt, also in diesen ökonomischen Ausbeutungsverhältnissen. Und das ist ihr das Besondere, dass sie eben diese Ursachen der Ungerechtigkeiten vor allen Dingen im ökonomischen Bereich so stark betont.
Der Weg zu einer gerechteren oder gerechten Gesellschaft führte für Alice Salomon ja nicht über den revolutionären Umsturz. Sie hatten das schon gesagt, sie hatte auch heftige Auseinandersetzungen mit Bebel zu diesem Thema. Salomon war ja überzeugt, dass Sozialreformen letztlich möglich sind und sah die soziale Arbeit ja in Form der gesellschaftlich organisierten Wohlfahrtspflege vielleicht auch als einen Motor an, Sozialreformen anzutreiben. In diesem Kontext tauchte auch dieser Begriff der spezifisch weiblichen Kulturleistung auf. Kann man da vielleicht ein bisschen Licht reinbringen? Sie hatten eingangs schon gesagt, dass Salomon eigentlich gar nicht so die Vertreterin der geistigen Mütterlichkeit war, wie das gelegentlich behauptet wird. Ist die Vorstellung der sozialen Arbeit als eine spezifisch weibliche Kulturleistung in ihrer Zeit, in Salomons Zeit, nicht doch mitentscheidend gewesen? Oder war sie da völlig divers, wie wir heute sagen, unterwegs?
Also Alice Salomon war ja eine Frau, die von ihrer Lebensgeschichte her sehr viel Umbrüche auch erlebt hat. Mhm. Also ich habe diese Möglichkeit, das erste Mal zu studieren, ja gerade erwähnt. Genau. Und sie kam aus einer Zeit, wo Frauen sehr viel noch nicht erlaubt war und Frauen auch ein Geschlechtscharakter zugeschrieben wurde, der biologisch determiniert sei. Das war also das Übliche. Da haben auch die Sozialisten nicht anders gedacht, sag ich mal, die man ja immer als fortschrittlich sieht. Auch Lilli Braun sprach mal von der heiligen Verpflichtung zur Mutterschaft oder Clara Zetkin von diesen Aufgaben sehr pathetisch. Also auch in der Arbeiterbewegung, das waren ja durchaus auch patriarchale Verhältnisse noch auch in der sozialistischen Frauenbewegung. Also man ging aus von einem dichotomen Geschlechtscharakter in der Zeit um die Jahrhundertwende und die Frauenbewegung hat das teilweise auch genutzt. Die erste Generation hat das genutzt, als Argument genutzt, um auch für Frauenrechte zu streiten. Also wenn man schon sagt, so schreibt Schrader-Breimann 1863, dass die Frauen zur Mutterschaft berufen sind, dann muss man doch aber das begreifen, was das alles bedeutet. Also die erziehen doch Kinder und das ist die Zukunft der Welt oder der Nation oder wie immer man das dann in damaliger Zeit genannt hat. Das war ein Argument zu sagen, wir brauchen eben auch eine Ausbildung als Frauen, damit wir unseren Aufgaben gerecht werden. Und auch, und das war bei Schrader-Breimann, die ja als Begründerin der Kindergärtnerinnenausbildung gelten kann, also die Fröbelnichte, die hat diesen Begriff der geistigen Mutterschaft begründet. Die hat gesagt, Frauen, die jetzt keine Kinder kriegen, können doch aber dann vielleicht andere Kinder ganz gut auch erziehen, weil sie ja auch schon auf diese Aufgabe in ihrem familiären Umfeld ja auch vorbereitet wurden. Also sie brauchen aber zusätzlich noch natürlich diese Ausbildung in dem fröbischen Material und so weiter. Und schon um 1908 hat Helene Lange dann geschrieben, man hat die Frauenbewegung, oder hat das mal die geistige Mütterlichkeit genannt. Also so, das waren die Älteren. So. Und Alice Salomon gehörte eher zur zweiten Generation, die schon von diesen Älteren gelernt haben und die jetzt mehr wollten. Also Schrader-Breimann hat noch geschrieben, so die Frau tut, die handelt nach dem, was der Mann gedacht hat, nämlich der Herr Fröbel. Und sie sind auch mehr, also sie wollte auch nicht selber schreiben, weil sie mehr in der Praxis zu Hause war. Also hat sie auch keine Schriften hinterlassen oder kaum. So, und diese Generation wollte mehr. Die wollte sich in die Politik einmischen und sie wollte auch Politikfelder in Frage stellen. Also die konnten ja noch sagen, das ist alles Männerpolitik 1918. Das haben alles die Männer gemacht. Die Männer sind verantwortlich für die Kriege, für die wirtschaftliche Ausbeutung. Wenn wir erstmal in der Politik Einfluss haben, dann werden auch Bereiche wie die Wohlfahrtspflege plötzlich dann vielleicht auch mehr Bedeutung und auch mehr materielle Ausstattung bekommen. Und das hat sie als die soziale Mission der Frau gesehen, dass bisher benachteiligte Bereiche der Gesellschaft oder nicht beachtete Bereiche der Gesellschaft, die vor allen Dingen Frauen und Kinder betreffen, dass die auch politikfähig werden. Das war die Idee der sozialen Mission. Und deshalb ist es nicht das, was Schrader-Breimann mit geistiger Mütterlichkeit bezeichnet hat. Und was mich auch dazu geführt hat, mich überhaupt mit Alice Salomon zu beschäftigen, das waren die in den 80er, 90er Jahren, angefangen mit C.W. Müller, dann übernommen von Michael Winkler, Christian Niemeyer, immer wieder diese Unterstellung, sie sei eine Vertreterin der geistigen Mütterlichkeit und damit verbunden auch eine weitere Unterstellung, nämlich dass das so eine sublimierte Sexualität dieser unverheirateten Frauen gewesen sei, weil sie eben, also jetzt so in Anspielung an das, was so in den 70er Jahren psychoanalytische Triebtheorie war ja damals nochmal wieder, gab es so ein Revival, und hat man gesagt, naja, die haben da irgendwas ausgelebt, was sie nicht ausleben konnten, weil sie nicht selber Mütter werden konnten. Und dann haben sie sich die Schwächeren der Gesellschaft genommen und haben da ihren Fürsorgetrieb ausgelebt. Und das fand ich gelinde gesagt frech. Also da habe ich gedacht, das ist ja nicht dieses Konzept, was die Frauenbewegung damals so angetrieben hat, sondern das waren die Ungerechtigkeiten, denen Frauen ausgeliefert waren. Und Alice Salomon hat sich selber mal auch zu dieser Triebtheorie geäußert, dann in den 20er Jahren, und hat gesagt, sie hätte das jetzt gelesen, was Freud da zu unverheirateten Frauen schreibt, und das würde sie doch gelinde gesagt sehr, sehr falsch finden. Weil sie hätte nur sehr lebendige Frauen kennengelernt, die kreativ und auch wissenschaftlich denken konnten. Und das sei nun eine Unterstellung. Und die wird dann noch mal in den 80ern wiederholt, diese Unterstellung. Und wenn dieses Konzept mit der geistigen Mütterlichkeit verbunden wird, dann kriegt es auch noch mal so einen Schlag ins Unterstellen, was C.W. Müller dann ja gesagt hat, es war nicht das die soziale Arbeit, sondern die hat einfach irgendwas gesucht und dann war es irgendwie die soziale Arbeit. Und das verkennt diesen Lebensweg, der ja von vornherein mit 20 schon mit diesen sozialen Mädchen und sozialen Frauengruppen, wo sie ja auch praktische Erfahrung macht. Das heißt, sie besucht Familien von Heimarbeiterinnen und ist schockiert darüber, wie die leben müssen, weil sie aus besseren Verhältnissen kommt. Und das hat sie da reingebracht und nicht, dass sie jetzt irgendwie nicht geheiratet hat.
Ja, schön, dass Sie da auch noch mal so deutlich auf diese Fehldeutung, wenn man so will, hinweisen.
Ich bin froh, dass ich mal die Gelegenheit habe, weil mein Frust, um das noch mal eben zu sagen, ist an der Stelle, dass sehr viele Lehrbücher dann dieses Urteil immer wieder wiederholt haben und ich dann in Prüfungen bei meinen Studierenden in Geschichte mir das anhören muss und immer denke, das kann doch nicht sein, dass das immer noch so zugeordnet wird.
Ja, bei C.W. Müller liest sich das in der Tat so nonchalant im Vorbeigehen sehr provokant, wenn er feststellt, also das war nicht unbedingt das Angebot der Frauenbewegung, sondern es hätte auch irgendwas anderes sein können. Es ging einfach darum, aus dieser tödlichen Langeweile herauszukommen.
Genau, ne? So liest sich das bei ihm. Und das stimmt einfach nicht, weil sie hätte auch wie ihre große Schwester Tennis spielen können und auf Bälle gehen können und so. Aber da hatte sie einfach keine Lust zu. So. Die hat sich für andere Sachen interessiert und sie hat sich für die Ungerechtigkeiten interessiert, mit denen sie bei diesen Hausbesuchen damals für das Archiv, es gab so eine private, eine Zentralwohlfahrtsstelle für private Fürsorge, das was heute das DZI ist, die haben damals auch koordiniert Unterstützungsleistungen, die an diese verschiedenen Wohltätigkeitsvereine gestellt wurden. Und in dem Zusammenhang hat sie auch solche Hausbesuche gemacht. Und hat dann eben auch das Elend sehr hautnah miterlebt von diesen Frauen, für die sie sich dann eben auch im weiteren Verlauf eingesetzt hat.
Also. Ja, also ein interessantes Thema, also die spezifisch männliche Sichtweise auf das Schicksal höherer Töchter in der Zeit, Piano, Pictures und Partys, führt mit Sicherheit auch zu vielen Irrtümern. Und wenn man Sigmund Freud dazu stellt, dann wird das auch noch theoretisch untermauert. Und mir ist es genauso gegangen, wie Sie gerade sagen. Man findet es in vielen Lehrbüchern. Und manchmal denkt man, naja, wenn auch bei uns noch 80% der Studierenden weiblich sind, wenn ich das mit Alice Salomon assoziiere, ist da ja was falsch gelaufen. Ne? Also das, aber ich habe ja irgendwoher diese Deutung auch oder diese... diese Sicht, diese unreflektierte Sicht auf das Konzept der geistigen Mütterlichkeit, was offensichtlich bis heute noch präsent ist an der katholischen Hochschule. Aber das ist ja völliger Quatsch.
Ja, Ja. Danke, dass Sie das sagen. Ja, ich will auch noch mal sagen, dass auch die zweite deutsche Frauenbewegung da ein bisschen dran schuld ist, weil die haben sich eben mit der ersten deutschen Frauenbewegung beschäftigt und die dann auch so als Folie benutzt, sag ich mal, um sich von diesen Konzepten abzugrenzen und haben dann auch etwas zu Unrecht denen vorgeworfen, sie hätten noch nicht den Wissensstand gehabt, den sie in den 70er Jahren haben. Mhm. Nämlich, dass Geschlecht vor allen Dingen gemacht ist und durch Sozialisation entsteht und nicht durch die Biologie. Mhm. Aber da kann man ja nicht sagen, das hätten die damals schon wissen müssen, weil die Wissenschaften an sich auch noch nicht so weit waren. Und um 1930 hat sich tatsächlich Alice Salomon auch mit dieser neu entstandenen Matriarchatsforschung beschäftigt und hat dann auch gesagt, vermutlich entsteht dieser Geschlechtscharakter tatsächlich durch das Milieu, in dem die Frauen festgehalten werden, nämlich in der Familie. Und mit Machtverhältnis durchdrungene Arbeitsteilung entsteht dann eine spezifische weibliche Geschlechtsart, die sie dann eben vielleicht auch dazu bringt, bestimmte Berufe dann zu wählen. Und das, denke ich, könnte man heute auch noch so unterschreiben, dass das mit dem Vorbild der Mütter, die ja meistens immer noch zum Großteil für kleine Kinder zuständig sind, sich auch kleine Mädchen wieder identifizieren und dadurch auch eine andere Haltung zu Kommunikation, zu Fürsorge und anderem entsteht. Das ändert sich vielleicht, je mehr Männer dann auch diesen Bereich auch übernehmen. Mhm. Aber so weit sind wir ja auch heute noch nicht. Insofern.
Ja, richtig. Gut.
Deswegen haben wir Sie auch eingeladen, damit man das mal richtig stellt und klarstellt.
Ja, da bin ich auch sehr dankbar für, weil vielleicht ändert sich das dann ja in den Prüfungen irgendwann auch mal, dass man eher von dieser sozialen Mission spricht und nicht mehr von der geistigen Mütterlichkeit. Wobei auch der Begriff Mission ist ja heute auch nicht mehr so positiv besetzt. Also man könnte sagen, eine aktive Frauen- und Familienpolitik, das ist vielleicht das, was sie damals, für das sie eingetreten ist.
Ja, und in dem Zusammenhang kann man ja auch vielleicht nochmal schauen. Sie hatten das zu Beginn gesagt, der Horizont von Alice Salomon war ja sehr, sehr weit. Sie hat ja schon früh Kontakt aufgenommen mit den amerikanischen Sozialreformerinnen oder hatte Kontakt mit Jane Addams und Mary Richmond. Und sie waren sich an vielen Stellen auch einig, was zum Beispiel auch das Thema Wissenschaftlichkeit angeht oder Konfessionsungebundenheit oder in diesem Bereich. Was hat Alice Salomon an diesen amerikanischen Sozialreformerinnen oder an der Amerika-Rezeption so interessiert? Warum hat sie das vorgenommen? Was hat sie da gesehen, was für sie interessant war? Und was davon hat sie übernommen?
Salomon war sehr früh interessiert an den Fortschritten von Reformen in anderen Ländern, weil sie gemerkt hat, das ist möglich. Ah, so kann man das auch machen. Und dass in manchen Ländern eher so die Gesundheitsfürsorge sehr fortschrittlich war und in anderen Ländern eher die Waisenpflege. Und was sie an Jane Addams, die sie dann besucht hat 1909 im Hull House, besonders beeindruckt hat, war diese Settlement-Idee. Nämlich eine Ansiedlung in einem Stadtteil mit vielen Problemen, wo intellektuelle Frauen damals quasi ein Haus eröffnet haben der Bildung, aber auch ein Haus, wo geschlagene Frauen hingehen konnten oder auch ältere Frauen verpflegt wurden, wo aber auch studierende Frauen gemeinsam wohnen konnten. Also so eine Kommunität, kann man sagen, die sich der Probleme des Stadtteils annahm. Jane Addams hat sich ja zum Beispiel auch darum gekümmert, dass die Müllabfuhr in dem Stadtviertel funktioniert. Die hatten Laientheater, Spielgruppen dort. Und das hat sie sehr beeindruckt, dass man also nicht nur diese individuellen Hausbesuche oder diese Familienbesuche zur sozialen Arbeit zählen sollte, sondern eben auch das, was wir heute Gemeinwesenarbeit nennen. Es hat solche Ansätze, hat sie selber auch versucht. Sie hat so einen Arbeiterinnenclub mal gegründet und auch längere Zeit mitbetrieben. Aber die Idee hat sich ja nicht so in Deutschland durchgesetzt wie im angloamerikanischen Raum, wie Toynbee Hall in London oder eben das Hull House in Chicago. Und daneben hat sie auch die Forschung, die Jane Addams gemacht hat, diese Hull House Paper, die hat sie auch beeindruckt. Und das hat sie dann versucht, so ähnlich umzusetzen in dieser Forschungsabteilung der Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Die haben eine Forschung durchgeführt zu Bestand und Erschütterung der Familie. Ausgangspunkt war, dass viele Menschen darüber geredet haben, dass die Familie zerfällt. Und sie gesagt hat, da fehlt eine empirische Grundlage, um auch zu schauen, was sind denn die Ursachen. Und dann haben Sozialarbeiterinnen Interviews geführt mit ihren Klientinnen, kann man sagen, und haben dort so ein Bild der Familie, der ökonomischen Situation, aber auch der sozialen Bezüge herausgearbeitet. Und einer der Ergebnisse war dann, dass Familien dann besonders zerfallen, wenn den Kindern und Frauen weniger Freiheiten zugestanden werden. Also wenn das auf einer gleichberechtigteren, demokratischeren Ebene, das Familien stattfindet, dann halten die auch eher zusammen. Finde ich ein sehr interessantes Ergebnis für die damalige Zeit und zeigt nochmal, dass sie eben auch versucht hat, die soziale Arbeit sozialwissenschaftlich empirisch dann zu begründen. Und diesen Einfluss hat sie ganz klar eher aus der amerikanischen Tradition, weil die deutschen Universitäten, das waren ja noch Gelehrten im Humboldtschen Sinne, gelehrten Universitäten, die so mit solchen praktischen Fragen nicht so viel zu tun hatten. Die haben zwar viel von Praxis geredet, aber haben sich das empirisch eigentlich nicht angeguckt. Und insofern, ja, kann man sagen, der Einfluss von Jane Addams war recht groß, hat sie als Vorbild gesehen. Bei Mary Richmond, deren Buch sie ja auch teilweise ins Deutsche übersetzt hat. Ihr Buch Soziale Diagnose setzt sich allerdings noch aus dem Buch, aus zwei weiteren Büchern zusammen, auch, die sie auch übertragen hat auf deutsche Verhältnisse, war der Einfluss eher geringer. Also sie fand eben, das als Methode gut, auch eine berufsspezifische eigene Methode zu haben, weil sie gesagt hat, der Beruf kann sich nicht etablieren, wenn wir nicht eigenständige Methoden haben, die sich abgrenzen von denen der anderen Berufe, mit denen wir zu tun haben, von den Juristen, von den Medizinern. Und ich nehme jetzt die männliche Form, weil es waren ja Männer, die damals diese Berufe auch ausgeübt haben. Und sie hat eben diese Idee gehabt, dass die soziale Arbeit diesen sehr spezifischen Gesichtspunkten auf den Einzelfall eine ganzheitliche Perspektive gibt. Dass das das Spezifische der sozialen Arbeit ist und dass deswegen die soziale Diagnose auch diese ganzheitliche, die soziale Dimension, die psychologische Dimension, die ökonomische Situation erfassen muss, um dann eben einen Fall gut beurteilen und dann auch behandeln zu können. Das ist quasi das, was sie eben aus diesem Amerikanischen übernommen hat, die in der Methodenentwicklung auch in den 20er Jahren schon sehr viel weiter waren als in Deutschland. Da hat man das noch gar nicht thematisiert und ist dann auch durch die NS-Zeit wieder, wieder aus dem Blickfeld geraten und dann in den 50er Jahren quasi reimportiert worden von denen, die nach Amerika ausgewandert sind aus der sozialen Arbeit.
Ja, Sie beschreiben ja, dass sie also in Amerika gesehen hat, was möglich war. Und sie hat 1908 ja die Frauenschule, die soziale Frauenschule gegründet. Und wir haben ja heute noch, oder das Thema der wissenschaftlichen Etablierung an Universitäten der sozialen Arbeit ist ja heute noch ein Thema oder eine Schwierigkeit. Hängt das damit zusammen, dass sie das über die soziale Frauenschule initiiert hat und das nicht aus den Universitäten kam? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, zunächst mal würde ich sagen, man kann natürlich Salomon jetzt nicht verantwortlich machen für die gesamte Bildungssituation der damaligen Zeit und vor allen Dingen nicht für das, was die deutschen Universitäten waren im Humboldtschen Sinne. Humboldt hat ja ganz stark Bildung und Ausbildung getrennt. Für ihn war der wahrhaft Gebildete einer, der sich humanistisch bildet an griechischen antiken Sprachen und ein Welt- und Selbstverhältnis und Persönlichkeitsbildung erlangt. Und Ausbildung war sowas darunter. Das war so, ja, das ist eine Art Technik, die kann man machen, aber es ist nicht so wichtig. Deswegen waren beispielsweise ja auch die Ingenieure gar nicht an Universitäten. Das ist ja auch ein sehr wichtiger Beruf. Aber das ist halt ein Anwendungsberuf, ein technischer Beruf. Das war an diesen geisteswissenschaftlich orientierten deutschen Universitäten undenkbar. Auch das war in Amerika ganz anders. Die haben immer schon anwendungsbezogene Themen auch an Universitäten verhandelt, weil die eher durch den Pragmatismus als durch die anderen deutschen Philosophien sehr stark beeinflusst waren. Also das kann man jetzt Salomo nicht zur Last legen. Sie hat ja diese Universität kennengelernt und hat gesagt, die interessieren sich nicht für die Anwendung von Theorien. Die entwickeln die vielleicht, aber sie interessieren sich nicht für die Anwendung. Und deswegen ist an deutschen Universitäten vermutlich kein Platz für die Sozialarbeit. Was nicht heißt, dass man sie nicht wissenschaftlich betreibt. Das hat sie ja in dieser Akademie versucht. Sie hat ja selber auch geforscht. Und sie hat auch versucht, Doktorarbeiten an Universitäten unterzubringen dann. Und insofern würde ich sagen, sie hat eine Wissenschaft der sozialen Arbeit selber mit begründet und auch immer wieder gefordert, hat nur gesagt, an deutschen Universitäten wird das schwierig, weil sie dann den Anwendungsbezug verlieren wird. Das war ihre Prognose.
Ja, hat sie auch mit Recht gehabt an vielen Stellen. Ja. Bis zur Etablierung auch der Fachhochschulen.
Genau. Ja, das berührt ja so dieses Thema, also wen machen wir dafür verantwortlich, dass wir heute so ein duales System haben? Ja, ja. Und ich kann jetzt die Quelle nicht mehr hundertprozentig benennen, aber auch da wird hin und wieder auch Alice Salomons Vorstellung von Sozialarbeit verantwortlich für gemacht. Also ihre angebliche Ablehnung gegenüber eine geistige Hebung des Berufes der Sozialarbeiterin. Aber was da so mitschwingt, ist ja so, sie war irgendwo doch zu sehr verhaftet in ihren Vorstellungen der Sozialarbeiterin als Eignungsberuf und weniger als Wissensberuf. Und dafür,
das stimmt auch.
Also und dafür braucht man aber letztlich die Universitäten nicht. Aber ich habe es so verstanden, dass sie also eigentlich mit einem kritischen Blick auf die Situation der Universität zu ihrer Zeit sich nicht vorstellen konnte, dass man es dort unterbringen sollte oder könnte. Und weniger aus einer Ablehnung eines wissenschaftsorientierten Verständnisses von sozialer Arbeit.
Das, sie war ja selber promoviert. Sie hatte sehr wissenschaftliche Haltung auch den Fragen gegenüber.
Richtig,
sie hat immer empirisch argumentiert, auch mit Statistiken und anderem. Also das kann man ihr wirklich überhaupt nicht vorwerfen. Aber diese Einschätzung ist auch eben teilweise sehr stark aus den 70er, 80ern, wo man sich abgegrenzt hat gegen diese alten Konzepte. Vielleicht auch mit guten Gründen, aber entstanden. Aber historisch, wenn man historisch arbeitet, muss man ja auch die Menschen, die man dort beforscht, in ihrem zeitlichen Kontext beurteilen. Und man muss vor allen Dingen die Entwicklung, die diese Menschen nehmen. Also man kann jetzt nicht eine Quelle nehmen, wo sie mal 1900 auch was sehr Pathetisches über den Eignungsberuf gesagt hat. Auch noch so ein bisschen, um zu begründen, warum Frauen das machen dürfen, sage ich jetzt mal.
Ja, aber ich glaube.
Und dann in gesamten weiteren Entwicklungen gar nicht mehr auch zu ihrer Person rechnen. Das geht nicht, so kann man nicht historisch argumentieren.
Ja. Aber man gewinnt doch den Eindruck, dass also die überspitzte Ablehnung oder vielleicht auch die geradezu polemisierende Sicht schon früher eingesetzt hat, also bereits in den 50er Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Hans Schärpner, einer der ersten Fürsorgetheoretiker und Historiker, hatte mit Alice Salomon ja eigentlich nicht viel im Sinn. Und in den 50er Jahren, also da war man ja noch nicht so aus dem Geist der späten 60er und 70er Jahre orientiert. Also ich glaube, also diese spezifisch männliche Sicht auf auf Alice Salomon hat zu vielen Irrtümern geführt.
Ja, jetzt möchte ich aber bei Hans Scherpner auch noch mal ansprechen. Sie war ja Jüdin. Und ja, es gab auch in der Nachfolge der NS-Zeit leider auch noch antisemitische, unterschwellige Beurteilungen von Personen.
Ja.
Das würde ich jetzt in dem Fall nicht ganz ausschließen mögen. Und es gab zumindest bei vielen im Deutschen Verein, sie war ja eine der ersten Frauen auch im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Sie hat auch eng mit Emil Münsterberg zusammengearbeitet, aber auch dort ist sie ja in der NS-Zeit rausgedrängt worden. Und die hatten schon auch ihre erste Biografin und dann auch die Menschen da im Muthesius im Deutschen Verein.
Ja.
Die waren ja auch belastet durch das, was sie in der NS-Zeit gemacht haben. Und die hatten auch ein kleines bisschen, hoffentlich auch ein schlechtes Gewissen. Und das hat sich vielleicht aber auch nur darin geäußert, dass sie einfach nicht so, dass sie als Person überhöht wurde, aber ihr Werk eigentlich, was ja auch vielen Frauen dann passiert, gar nicht so mehr beachtet wird. Also das ist eine Heiligenverehrung, kann man jetzt nicht sagen, aber dass vielleicht aus dem schlechten Gewissen sehr viel über ihre Biografie dann geschrieben wurde, aber nicht unbedingt über ihre theoretischen Leistungen. Man muss auch sagen, es gibt so Rezensionen, auch nicht nur von Scherpner in den 20er Jahren, auch von Achinger und anderen. Das sind so aufstrebende junge Männer in der Zeit, die im Bereich der Fürsorge sich ein Standing verschaffen wollen und die dann über kritische Rezensionen jemand anderen fertig machen. Das kennt man ja auch aus anderen Zusammenhängen. Ja, und ich habe mir diese Kritiken angeguckt und fand sie eigentlich nicht haltbar. Also das war so etwas oberflächlich kritisiert, dass sie nun einfach was aus dem Amerikanischen übernimmt, was vielleicht für die deutschen Verhältnisse gar nicht passt und so ein bisschen kritisch auch dieser internationalen Orientierung gegenüber, würde ich sagen, das ist jetzt von heute aus betrachtet nicht unbedingt eine angemessene Kritik an dem, was sie da gemacht hat.
Gut, vielleicht nochmal zum Abschluss. In der sozialen Arbeit bewegt uns ja bis heute, zumindest in der Entwicklung der sozialen Arbeit als Profession, die Frage, sollen wir eher Generalisten oder Spezialisten ausbilden? Oder was ist so die Vorstellung? Altes Thema, es pendelt immer hin und her. Wie würde sich Alice Salomon zu dieser Frage gestellt haben? Ist soziale Arbeit eine spezialisierte oder sollte sie eine generalisierte Profession sein?
Es gab zu der damaligen Zeit tatsächlich auch Versuche schon einer Spezialisierung. Im Deutschen Verein wurde darüber gesprochen, ob man jetzt spezielle Gefängnisfürsorgerinnen ausbildet. Die einzelnen Kommunen hatten spezielle Fürsorgen auch eingerichtet. Es gab dann gerade in der Kriegszeit, im Ersten Weltkrieg die Wohnungsfürsorge, weil man da auch einfach die Wohnbedingungen als Ursache auch von vielen Krankheiten gesehen hat, aber auch von sozialen Missständen. Und sie hat dagegen argumentiert. Sie hat gesagt, es gibt zwei Gründe, dagegen zu argumentieren. Der erste ist, dass die Notlagen, mit denen die Wohlfahrtspflegerinnen oder die Sozialarbeitenden zu tun haben, die sind komplex. Das heißt, es reicht gar nicht, wenn jetzt vielleicht jemand aus dem Gefängnis entlassen wurde und wieder in die Familie geht. Dort ist vielleicht das Kind gerade an Tuberkulose erkrankt oder hat irgendeine andere Krankheit, die eher eine gesundheitsfürsorgerische Perspektive braucht. Und wenn jetzt aber ein Jugendlicher einen Ausbildungsplatz sucht und nicht findet, dann ist eher eine Berufsberatung oder eine ledige Mutter muss wissen, dass sie Alimente beziehen darf. Also man braucht eine ganzheitliche, so hat sie das immer genannt, eine ganzheitliche Ausbildung, damit man die Verschränkung der Problemlagen, also heute würden wir von Multiproblemfamilien vielleicht sprechen, die man nur angemessen, wo man nur angemessen handeln kann, wenn man auch um die Ursachen, die Ursachen, aber auch um die Bedingungen weiß, der Hilfe, die es gibt. Und deswegen hat sie sich gegen so eine Spezialisierung in der Ausbildung immer gewandt. Der zweite Grund war, dass sie gesagt hat, man kann ein ganzes Berufsleben nicht in einem Feld verbringen. Manchmal ist man einfach ausgebrannt nach einer bestimmten Zeit. Und dann möchte man vielleicht auch gerne mal in einen anderen Bereich wechseln. Finde ich auch für heute noch ein recht schlüssiges Argument für Studierende, zu sagen, man kann vielleicht nicht, weiß ich nicht, 10 Jahre in der Heimerziehung sein, möchte dann vielleicht auch mal ins Jugendamt wechseln. Mhm. Oder möchte auch mal mit Erwachsenen arbeiten, wenn man immer nur mit Kindern gearbeitet hat vorher. Und das ist eben durch diese generalisierte Ausbildung möglich. Mhm.
Die möglicherweise auch durch die Masterprogramme wieder ein Stück weit relativiert wird. Aber das ist ein anderes Thema, oder?
Das würde ich nicht sagen, weil man ja eingestellt wird über den Bachelor. Ja. Und die Masterprogramme könnten ja eher sowas sein, wie man das auch bei Ärztinnen und Ärzten kennt, dass es eine Fachrichtung gibt dann, in die man sich weiterentwickelt. Eine Spezialisierung, die auf der generalisierten Ausbildung aufbaut. Das.
Gut. Ja, Sie hatten es eingangs schon gesagt oder erwähnt in der Vorstellung der Biografie Alice Salomons. Sie wurde schließlich von den Nationalsozialisten aus allen öffentlichen Ämtern verdrängt und 1937 zur Immigration nach Amerika gezwungen. Wenn wir uns mal so auf ein Gedankenspiel einlassen, wenn die Weimarer Republik überlebt hätte und die ersten sozialpädagogischen Ansätze, dieser Zeit. Wie würde die Landschaft heute aussehen, wenn Alice Salomon eben ihre Geschichte hier in Deutschland hätte haben dürfen? Lässt sich dazu etwas sagen? Ist wahrscheinlich eine Spekulation, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man sagen muss, dass so die ersten sozialpädagogischen Ansätze der Weimarer Zeit insgesamt ja auch gelitten haben. Und so die Vorstellung, dass eine zentrale Figur für die soziale Arbeit wie Alice Salomon es war und es ist, erst wiederentdeckt werden musste und dankenswerterweise durch ihre Arbeit ja auch nochmal wiederentdeckt wurde, legt ja so schon die Frage nahe, Mensch, wie wäre es dann gewesen, wenn dieser Teil der Biografie hätte ausgeklammert werden können, wenn sie bei uns weiterhin gewirkt hätte?
Für den Gesamtbereich der sozialen Arbeit und auch die Akademisierung ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Überlegung. Man könnte ja ins Ausland schauen und sich da ansehen, wie sich soziale Arbeit in England oder in Amerika weiterentwickelt hat. Und dann sieht man, dass Deutschland natürlich einen sehr großen Einschnitt erlebt hat. Genau. Insbesondere jetzt in Bezug auf die Entwicklung von Methoden, aber auch in Bezug auf die Akademisierung. Das ist ja nicht nur in der NS-Zeit, auch in der DDR. Es stellt man ja eine Entprofessionalisierung auch die da stattgefunden hat. Und natürlich in der NS-Zeit vor allen Dingen eine ganz fürchterliche rassistische Ausgestaltung. Man kann gar nicht mehr von sozialer Arbeit in dem Sinne sprechen, sondern man muss das ja dann Volkspflege nennen, so wie die Nazis das auch selber gemacht haben. Also dieser ganz starke Einbruch in die Entwicklung der Reformen, die ja stattgefunden haben, auch in den Wohlfahrtsämtern, in den Jugendämtern, auch befördert durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Da ist ja schon, haben sich ja positive Reformansätze auch entwickelt. Und auch Nohl damals noch mit seinem Satz, uns interessiert nicht, was das Kind für Probleme macht, sondern was es hat. Das sind ja sehr reformpädagogische Ansätze auch damals gewesen. die er dann aber ja auch leider 33 alle wieder zurücknimmt und das dann als Nationalpädagogik verkauft. Ja, ich denke nicht, dass sich Alice Salomon intellektuell in so eine Richtung entwickelt hätte, allein schon durch die persönliche Betroffenheit, plötzlich zu dieser Nation nicht mehr dazuzugehören, zu der sie sich immer, also sie hat sich immer als Deutsche gefühlt und hat dann aber in der Immigration durchaus darüber nachgedacht, ob sie das noch sein möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit doch irgendwann ein An-Institut vielleicht gewesen wäre an der Berliner Universität, dass sich diese empirische Richtung auch mehr durchgesetzt hätte, wie das in anderen Ländern auch stattgefunden hat. Was ja dann eben in der NS-Zeit haben ja die deutschen Universitäten sowieso ein Ausbluten überhaupt des Intellekts erlebt. Das hätte ja auch alles nicht stattgefunden. Und es gab ja auch in der Philosophie, also aus der ja dann die Pädagogik, aber auch die Psychologie sich entwickelt hat, gab es ja auch Ansätze, mit denen man dann auch hätte kooperieren können. Also wenn die sich so weiterentwickelt hätten. Ja, ja, ja. Also Martha Mucho in Hamburg oder andere, die ja auch schon empirisch gearbeitet haben. Da hätte es durchaus, denke ich, Kontakte schon geben können. Und daraus hätte sich ja auch dann möglicherweise die soziale Arbeit an den Universitäten als eigenständige vielleicht auch irgendwann etablieren können. Jetzt muss man natürlich sagen, dass selbst die Pädagogik damals noch nicht eigenständig war, sondern Teil der Philosophie und diese Ausdifferenzierung von Wissenschaft sowieso noch nicht so stark fortgeschritten waren. Wir haben über die Nationalökonomie gesprochen, in der auch die Soziologie noch verborgen war, kann man sagen. Und das hätte sich natürlich auch alles weiterentwickelt, vielleicht wie es dann in den 70er Jahren dann stattgefunden hat, schon früher. Kann man sagen, dass das jetzt für die fachliche Entwicklung eigentlich vielleicht doch positiv sich weiterentwickelt hätte. Biografisch kann man sagen, dass sie etwas hätte ernten können von dem, was sie, für das sie sich engagiert hat. Denn es wurde ja ihr 60. Geburtstag noch ganz groß gefeiert. Und ihr 70er wäre sicherlich auch noch mal gefeiert worden. Und sie hätte vielleicht diese ganze sie wäre eingeladen gewesen zu Vorträgen, sie hätte Schulen, vielleicht auch Schulen bilden können mit ihren neueren Ansätzen, auch Geschlecht noch mal ganz anders zu erforschen. Das kann ich mir gut vorstellen. Also neugierig genug wäre sie da auch im Alter noch für gewesen. Aber wie gesagt, das sind ja Spekulationen, aber es macht vielleicht auch deutlich, wie schrecklich dieser Einbruch eigentlich ist. Jetzt nicht nur für Alice Salomon, die hat es ja, das hat sie selber gesagt, vergleichsweise gut gehabt. Sie hat dann gesagt, sie müsste eigentlich den Nazis dankbar sein, weil Teile ihrer Familie auch im Holocaust gestorben sind, ihre jüngere Schwester beispielsweise. Und auch viele Freunde und Freundinnen im Krieg gefallen sind und viel Schlimmeres erlebt haben als sie. Also da war sie überhaupt nicht selbstmitleidig. Aber trotzdem ist es natürlich eine interessante Frage, was wäre dann gewesen, wenn jetzt die Machtergreifung oder Übergabe, wie ich es ja vorhin genannt habe, nicht stattgefunden hätte.
Ja.
Das hätte verhindern können. Das hätte ja nicht nur ihr, sondern Millionen Menschen sehr viel Leid und Tod und ersparen können.
Ja. Ja, herzlichen Dank. Wir sind am Ende unseres Gespräches. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Alice Salomon und so auch so manche Irrtümer, die damit verbunden sind, beseitigt haben und Alice Salomon als Person und auch als eine Pionierin der sozialen Arbeit deutlich gemacht haben. Die abschließende Frage, die ist natürlich spekulativ, aber macht dann vielleicht auch nochmal deutlich, also mir ging es die ganze Zeit, als Sie gesprochen haben, so, dass ich dachte, Mensch, wir wären eigentlich weiter, wenn Alice Salomon bruchlos hätte auch hier weitermachen dürfen. Und die vielen Jahre des Wiederentdeckens und auch leider auch ja, einiger Irrtümer, die damit verbunden waren, die hätten uns erspart bleiben können. Und die Frage der sozialen Arbeit als eine wissenschaftliche Disziplin, glaube ich, sehr viel weiterbringen können, wenn wir sie gehabt hätten, diese Chance. Nun denn, herzlichen Dank nochmal.
Ja? Sehr gerne.